Trägst du in dir eine innere Welt? Und wenn ja, wo ist ihr Eingang? Ist die aufregendste Reise, die wir antreten können, die Reise in uns selbst? Und wenn ja, ist es möglich, dass wir durch unsere inneren Augen die äußere Welt ganz anders sehen? Dieser Podcast heißt Welt von Beyond. Und irgendwo zwischen dem Dunkel der Nacht und dem Tagesanbruch ist der Zugang zu deiner inneren Welt. Ich bin Anne Fonja und begleite dich auf deiner Reise. Willkommen in der Welt von Beyond. Hallo und herzlich willkommen zu unserer Reise Beyond. Als Kronos seinen Vater Uranus kastrierte, sagte die Schicksalsgöttin zu ihm: Das, was du deinem Vater Uranus getan hast, wird auch dir eines Tages getan. Eines Tages wirst du von einem deiner Kinder vom Thron gestoßen werden. So entschied sich Kronos, alle seine Kinder gleich nach der Geburt zu essen. Den jüngsten Sohn jedoch, Zeus, versteckte Kronos Frau Rhea und überreichte ihrem Mann stattdessen einen in eine Windel gewickelten Stein, den dieser verschlang, ohne den Betrug zu bemerken. Und so geschah es, dass eines Tages Zeus alt genug war, um zurückzukehren und seinen Vater Kronos vom Thron zu stoßen. Mit diesen Worten schlug mein alter Freund William Morgan das etwas staubige Buch zu und legte es vor sich auf den großen hölzernen Ladentisch. Es war ein lauer, später Nachmittag und die Menschen schlenderten draußen in der Gasse der uralten Stadt. William hatte seine grüne Ladentür weit geöffnet. Und während er die Menschen beobachtete, die dort nach Feierabend entlang schlenderten, sagte er: Die Geschichte Zeus, der gegen seinen Vater Kronos rebellierte, ist sehr, sehr alt. Und sie wiederholt sich immer und immer wieder in dem Leben jedes einzelnen Menschen und in dem Leben, von dem wir alle Teil sind. Wir leben diesen Mythos so oft, nur das ist uns Menschen nicht bewusst. Dann stand er von seinem Stuhl hinter dem Ladentisch auf, nahm das schwere alte Buch und während er es in das Regal links davon zurückstellte, sagte er: Im Leben wird es immer eine Zeus-Energie geben, die gegen den Vater, den alten König, rebelliert, um ihn vom Thron zu stoßen, damit etwas Neues geboren werden kann. Alte Machtstrukturen müssen unvermeidlich durch neue, bessere ersetzt werden. Und wenn die Rebellion beginnt, wird Kronos versuchen, sich dagegen zu wehren, indem er seine Kinder isst. Aber ein Teil der alten Ordnung muss zyklisch zerfallen, damit neues Wachstum und ein neues Leben möglich ist. Und der Weg dorthin führt immer über eine Rebellion. Als er die letzten Worte gesagt hatte, war es mir, als ob die hölzerne Statue des Drachen, die in dem Regal stand, in welches er gerade das Buch zurückgestellt hatte, kurz aufleuchtete. Genau wie damals, als ich das erste Mal den Laden betreten hatte. Ich hatte von William gelernt, dass, wenn etwas aufleuchtete und meine Aufmerksamkeit auf sich zog, dass dies ein Zeichen der Götter wäre. Ich hatte von ihm gelernt, mich auf mein inneres Gefühl zu verlassen, und so sagte ich: William, bedeutet es, dass alle Menschen irgendwann in ihrem Leben rebellieren müssen, so wie es Zeus tat? In der inneren Welt aller Menschen lebt ein Bewohner mit dem Namen der Rebell, antwortete mir William, während er es sich in einem der grünen Sessel vor dem Kamin gemütlich machte. Wir alle brauchen ihn von Zeit zu Zeit. Es ist seine Energie, die uns hilft, aus den alten Strukturen und Mustern auszubrechen, die uns heute nicht mehr dienen. Die Energie des Rebellen unserer inneren Welt ist eine Kraft, die sich gegen etwas stellt. Und er ist ein Katalysator für Veränderung. Er ist es, der uns hilft, uns gegen den Status quo zu stellen, in der äußeren Welt und in unserer inneren Welt. Wir alle brauchen ein wenig von seiner Energie und manchmal, ja, Manchmal kann es geschehen, dass wir sehr, sehr viel von seiner Energie brauchen, um uns gegen etwas zu stemmen, was wir an Begrenzungen übernommen oder zugelassen haben. Und so kam es, dass William mir an diesem späten Nachmittag von der Kunst erzählte, ein weiser Rebell zu sein. So wie alle Bewohner unserer inneren Welt eine Licht- und eine Schattenseite haben, so hat es auch der Rebell. Wenn wir über den Schatten sprechen, dann sprechen wir über das Unbekannte oder das, was wir in uns noch nicht kennen, nicht sehen. Ein Schatten ist nicht schlecht, böse, falsch oder dunkel. Er steht für die unbekannten Teile unserer inneren Welt, aus denen unser angstbasiertes Verhalten kommt, was mitunter sicherlich den meisten Schaden anrichten kann. Wenn wir in das Unbekannte eintreten, Licht in den Schatten werfen, das Unbewusste bewusst machen, dann können wir die lichtvolle Seite eines Archetypen nutzen, um damit kreativ zu werden. Es gibt einige Archetypen, die wir eher positiv sehen, wie zum Beispiel die Priesterin, die Göttin, den Heiler, das magische Kind, die Sucherin. Und andere sehen wir meist negativ, wie das Opfer, den Zerstörer, den Süchtigen, das verwundete innere Kind. Wir denken nicht, dass sie positiv Macht in unser Leben bringen könnten, aber das ist eine Illusion von uns Menschen. So können wir uns zum Beispiel manchmal schwer tun, die wundervollen Lektionen der Selbstermächtigung in dem Opferarchetypen zu sehen. Der Rebell unserer inneren Welt kann uns kraftvoll bei unseren Wachstumsprozessen unterstützen. Und je mehr Erfahrung wir mit ihm sammeln, je mehr wir innerlich reifen und je weiser wir werden, umso mehr können wir auch seine lichtvolle Seite zum Ausdruck bringen. Er wird ein weiser Rebell in unserer inneren Welt. Wir können auch sagen, dass wir immer mehr lernen, seine Energie in einer Art zu nutzen, die uns hilft, unsere innere Macht konstruktiv zu leben. Er begleitet uns auf unserem Weg, mehr über Abhängigkeit und Unabhängigkeit zu lernen. Es gibt drei große Schritte des inneren Wachstums, durch die unser innerer Rebell in uns erweckt wird und durch die er sich entfalten kann. Und diese sind auch Teil unserer menschlichen, psychologischen Entwicklung. Alles beginnt mit der Zeit unserer Teenagerjahre, wenn sich der Teil unseres Gehirns beginnt zu entwickeln, der präfrontale Kortex genannt wird. Er reguliert unsere Aufmerksamkeit, die Kontrolle von Impulsen, ist für unsere Planung und das zielgerichtete Handeln zuständig. Er ist der Teil unseres Gehirns, der uns hilft, zu denken und Urteile zu treffen. Das heißt, wir beginnen über die Informationen, die wir empfangen, unsere eigenen Ideale und Ideen zu entwickeln. Während wir als Kinder vorher die Fehler und Schwächen unserer Eltern nicht gesehen haben, beginnen wir sie auf einmal zu sehen. Unsere Sicht wird realistischer. Wir kreieren eine ideale Vorstellung davon, wie unsere Eltern sein sollten. Dieses Ideal basiert auf den Eltern unserer Freunde, dem, was wir in Filmen und Serien sehen und viel mehr. Wenn wir dann unsere eigenen Eltern mit dem Ideal vergleichen, dann verlieren sie mitunter. Wenn Teenager einen Streit führen, nur um einen Streit zu führen, dann sind sie in Wahrheit dabei, ihre neuen Fähigkeiten zu trainieren, die Fähigkeit, Informationen in Ideen zu verwandeln. Zwischen unserem 9. und 13. Lebensjahr beginnen wir, unseren inneren Rebellen in uns zu erwecken. Auch wenn es für unsere Eltern so ausgesehen haben mag, die Rebellion unserer Teenagerjahre, die war nicht unbedingt direkt gegen sie gerichtet. Sie findet auch statt, weil wir als junger Mensch die alte Kindidentität ablehnen. Wir wollen uns häuten, um reifer zu werden. Wir wehren uns dagegen, dass wir weiterhin als Kinder definiert werden. Wir wissen, als was wir nicht mehr definiert werden wollen, aber wir wissen noch nicht, als was wir in Zukunft definiert werden wollen. Und hier finden wir einen so wichtigen Hinweis. Es ist der Rebell in unserer inneren Welt, der uns immer wieder hilft, gegen den äußeren und unseren inneren Status quo anzugehen, um ein neues Potenzial und neue Möglichkeiten in uns und in der Welt zu erwecken. Das heißt, zyklisch werden wir ihn immer wieder brauchen. Ohne seine Energie verlieren wir unsere Möglichkeit, lebendig zu bleiben. Zwischen unserem 13. und 15. Lebensjahr ist das Ziel der meisten unserer Rebellionen, uns zu unterscheiden und mit unserer eigenen Identität zu experimentieren. Wir machen uns auf den Weg, mehr Selbstbestimmung und innere Macht zu gewinnen und ein neues Selbstbild zu finden. Wir können mitunter auch erst später im Leben beginnen zu rebellieren, wenn es uns vorher, aus welchen Gründen auch immer, nicht möglich war. Diese Rebellionen, die sind dann zum Teil eine verspätete Jugendzeit. Es ist eine Art dramatischer Versuch, sich von der Abhängigkeit einer Kindheit zu befreien, von der elterlichen Zustimmung, von der Erwartung, immer ein gutes Kind sein zu müssen. Wir brauchen eine bestimmte Autonomie, um bei unserer Entwicklung weiterzugehen. Und genau dabei hilft uns der Rebell unserer inneren Welt. Zwischen unserem 18. und dem 23. Lebensjahr beginnt die erste Phase der Rebellion gegen uns selbst und nicht mehr allein gegen äußere Autoritäten. Auch wenn wir genug Willen haben, unabhängig zu sein, fehlen uns oft noch die Fähigkeiten dazu. Wir müssen lernen, mehr Verantwortung zu übernehmen. Vielleicht müssen wir mit anderen zusammenleben. Wir müssen lernen, Räume mit uns fremden Menschen zu teilen. Wir müssen kooperieren und dafür sorgen, dass andere sich auch auf uns verlassen können. Wir müssen Toleranz gegenüber anderen Menschen und ihren anderen Sichtweisen lernen. Wir müssen die innere Kraft entfalten, Konflikte aushalten zu können, ohne zu flüchten. Wir müssen lernen, auch mal mit Menschen leben zu können, deren Verhalten wir nicht unbedingt mögen. In dieser Zeit unseres Lebens können wir viele Freiheiten haben und alles liegt an unseren Entscheidungen. Zugleich müssen wir aber auch viel Verantwortung tragen. Es ist die Zeit, in der man merkt, dass die eigene Unabhängigkeit erarbeitet werden muss und man auch mal auf dem Weg ausrutscht, was dazu führt, dass man seine Versprechen bricht. Seine Versprechen gegenüber Partnern, dem Job, dem Kredit, der Ausbildung oder der Universität. Wir treffen Vereinbarungen mit uns und anderen und dann finden wir vielleicht nicht die Zeit oder die Energie, diese Vereinbarungen einzuhalten. Auf einmal fühlen wir vielleicht sogar Wut oder Ablehnung gegenüber der Person oder dem Projekt, zu dem wir uns einverstanden erklärt hatten. Das ist normal. Es ist menschlich, dass man in dieser Zeit erst einmal Fehler macht, die notwendig sind zum Wachsen, bevor man wahre Unabhängigkeit finden kann. Eine Unabhängigkeit, die nicht narzisstisch ist. Man sagt, dass rebellierende Teenager oft rücksichtslos und unverantwortlich handeln, aber vielleicht vergessen wir manchmal, dass es Teil unserer menschlichen Entwicklung ist. Und vielleicht vergessen wir auch manchmal bei dieser Kritik unsere eigenen möglichen Tendenzen, selbst an manchen Tagen unverantwortlich zu handeln. In dieser Zeit können uns zwei Arten der Rebellion begegnen. Die eine ist eine gesunde Form, in welcher wir beginnen, gegen Muster in uns selbst zu rebellieren, die uns nicht mehr länger dienen. Und damit stemmen wir uns auch gegen vererbte Muster und Glaubenssätze, die wir nach eigener Überprüfung nicht als wahr empfinden. Die zweite Art hingegen ist weniger nährend. Denn dann gesellt sich an die Seite unseres inneren Rebellen unser innerer Saboteur. Unser innerer Saboteur kann wütend werden auf den Teil in uns, der uns Aufgaben stellt. So rebellieren wir gegen die Kontrolle dieses anderen Bewohners in unserer inneren Welt, der eine starke Autorität ausübt. Vor allem, wenn die Stimme seiner Autorität noch so klingt wie die Stimme der äußeren Autoritäten unserer Kindheit. Wir tun nun im Inneren, was wir vorher im Außen taten, als wir gegen äußere Autoritäten rebellierten, die uns kontrollierten. Oft ist es die Folge unserer Kindheit, in welcher wir uns dominiert oder kontrolliert gefühlt haben. So können wir uns selbst einerseits Aufgaben stellen und auf der anderen Seite prokrastinieren wir beständig. Auf der einen Seite sagen wir uns, was wir tun sollen und auf der anderen Seite weigern wir uns, das zu tun, was wir uns selbst gesagt haben. Wir tragen nämlich dann beides in uns, die Autoritätsfigur und den Rebellen. Was wir glauben, was uns prägt, womit wir uns identifizieren und was uns mitunter begrenzt, das ist uns nicht immer bewusst. Dafür ist es notwendig, tief in die eigene innere Welt zu reisen und diese zu erforschen. Grundsätzlich wird das, was wir glauben und mit dem wir uns identifizieren, von der Familie, der Gesellschaft und der Kultur mitgeprägt, in welcher wir groß werden und natürlich auch durch unsere eigenen Erfahrungen in diesen Gruppen. Das bedeutet zwei Dinge. Wir müssen uns irgendwann bewusst werden, was wir glauben und entscheiden, was davon für uns wahr ist und was nicht. Wir werden neue Erfahrungen machen und andere Menschen treffen und herausfinden, was sie glauben. Das kann die Art ändern, wie wir denken. Genau das macht uns machtvoll, stark und ist ein Zeichen dafür, dass wir erwachsen werden. Und für diesen Weg brauchen wir unseren inneren Rebellen. Wir sollten uns ermutigt fühlen, gegen die Glaubenssätze und alten Muster zu rebellieren, die nicht hilfreich sind und die uns nicht mehr dienen. An dem Tag, an dem wir als Kinder realisieren, dass Erwachsene nicht perfekt sind, werden wir zu einem Jugendlichen. An dem Tag, an dem wir ihnen vergeben, werden wir ein Erwachsener. An dem Tag, an dem wir bereit sind, uns selbst zu vergeben, werden wir weiser. Das, was wir von unseren Eltern und der Gesellschaft gelehrt bekommen, ist auch eine Auswirkung der Glaubenssätze unserer Vorfahren. Wir alle werden von so vielen Glaubenssätzen beeinflusst, die weit, weit zurückreichen in unserer Ahnenlinie und in der Geschichte unserer Kultur und der Gesellschaft, in der wir groß wurden. So vieles, was wir von der Familie, der Gesellschaft und der Kultur gelehrt bekommen haben, ist ein Flüstern der Geister der Vergangenheit. Und wenn wir aufmerksam zuhören und uns ein Stück mit der Geschichte der Menschheit befassen, dann können wir das Flüstern hören. Wir müssen weise rebellieren. Wir können unsere Glaubenssätze erforschen und herausfinden, von wo sie kommen. Wir können die Geister in unserer Familie kennenlernen. Wir können ihrem Flüstern zuhören. Und dann entscheiden wir, was nützlich ist und was wahr ist. Und auf dem Weg werden wir unsere Meinungen immer mal wieder ändern. Dann können wir gegen das rebellieren, was nicht nützlich für uns ist. Wir können respektvoll sagen, danke, danke für das, was du mir mitgegeben hast und was nützlich und wahr ist. Das werde ich bewahren. Die Dinge aber, die nicht nützlich waren, gegen diese werde ich jetzt rebellieren und im nächsten Schritt etwas Besseres kreieren und dafür meine ganze Kraft einsetzen. Wenn unser innerer Rebell uns hilft bei den Veränderungen unseres persönlichen Wachstums, so hilft er uns auch bei den großen Veränderungen im Kollektiv, das heißt bei denen, die eine ganze Gesellschaft, Kultur oder sogar die ganze Welt betreffen. Unser Umfeld ist beständig dabei, sich in einer mitunter chaotischen Art zu verändern, was von dem großen Mutterarchetypen repräsentiert wird. Die große Frage ist, können wir uns mitverändern? Die Antwort darauf ist ja, aber die meisten Menschen tun dies nur bis zu einem gewissen Grad. Einer der Gründe, warum es, je älter wir werden, immer herausfordernder für uns wird, uns von der jetzigen, aktuellen Kultur, in der wir leben, nicht entfremdet zu fühlen. Um mit den Veränderungen mitzugehen, brauchen wir viele innere Ressourcen, um uns immer wieder durch neurologische, psychologische, rebellische, revolutionäre innere Prozesse durchzuarbeiten. Wir können uns selbst darin herausfordern, unser altes Selbstbild in Frage zu stellen, die Struktur unserer eigenen inneren Welt, aber das kostet immens viel Kraft und es ist immens unbequem. Die Frage ist also, wie bereit sind wir, uns das selbst anzutun, wenn es nicht unbedingt sein muss. Wenn wir circa 25 Jahre alt sind, dann haben wir unsere Persönlichkeit geformt und wir alle kennen Peter Pan, der sagte, dass er niemals erwachsen werden möchte, weil er keine fixe Form annehmen möchte. Alles, was wir einmal übernommen haben, was wir erlebt haben, hat uns geprägt, ist zu Mustern geworden und die sind nicht so einfach zu verändern. Das kostet Kraft und Energie. Es sind die Strukturen, in denen wir groß wurden. Unsere Familie, das Umfeld, die Gesellschaft, die uns auf so vielen Ebenen formten. Das heißt, auf der einen Seite wollen wir uns entfalten und auf der anderen Seite erhalten wir, je länger wir leben, immer mehr Prägung. Und umso festgefahrener werden sie. Und das kreiert selbstverständlich eine ganz, ganz große existenzielle Angst. Als Teenager und als junge Erwachsene spüren wir das ganz besonders intensiv. Und deswegen versuchen wir ja auch, gegen bestehende Strukturen im Allgemeinen zu rebellieren, sei es die Regierung, die Wirtschaft oder Institutionen, sie alle gehören in unserer Wahrnehmung zu der großen Struktur, die eben auch einen Aspekt hat, der uns als Menschen begrenzt. Es ist kein Wunder, dass solche Strukturen eine Rebellion hervorrufen. Wir brauchen Rebellion, aber wir brauchen auch Strukturen und Regeln, weil ohne sie hätten wir als Menschen keine Möglichkeit auf ein gutes soziales Miteinander. Wir würden wieder zurückfallen in ein Leben, in welchem wir wahllos aufeinander losgehen. Hier finden wir einen wichtigen Hinweis, dass es bei dem Rebellen um eine Balance gehen muss. Der Rebell hat etwas ganz Paradoxes. Auf der einen Seite treibt er uns an, das Glaubenssystem einer Gruppe abzulehnen, was uns nicht mehr dient, und zugleich begeben wir uns auf die Suche, andere Menschen zu finden, die wie wir denken. Natürlich kann es uns auch ein Gefühl von Popularität geben, Teil von Andersdenkenden zu sein. Den Ruhm und die Aufmerksamkeit, die wir erhalten, weil wir uns gegen etwas stellen, das kann verführerisch sein. Das Paradoxe des Rebellen ist, dass wir aus einer Gruppe austreten und fast zeitgleich beginnen wir, uns einer neuen Gruppe zugehörig zu fühlen. Und damit beginnt der Zyklus von vorne. Wenn wir das Gefühl haben, dass wir nicht mehr den Erwartungen und Regeln dieser neuen Gruppe folgen können, dann rebellieren wir gegen die Rebellion, die stattfand. Das ist einerseits eine zyklische Falle dieses Archetypen, wenn es uns immer nur darum geht, im Widerstand zu sein. Der Schatten des Rebellen ist, dass er uns manchmal dazu bringt, das Gefühl für uns selbst und für unsere eigene innere Stimme zu verlieren, weil wir uns wieder einer Gruppe angeschlossen haben, die in unseren Augen für eine wichtige Sache kämpft. Aber innerhalb dessen kann man sich verlieren, man kann sich gefangen setzen durch falsche Informationen und Illusionen, auch wenn die eigentlichen Absichten einst nobel waren. Auf der anderen Seite kann dieser Zyklus aber auch sehr nützlich sein. Denn das, was wir als neuen Status quo in unserer inneren und äußeren Welt etablieren, kann für unser nächstes Wachstum wieder zu einer Begrenzung werden. Wenn wir denken, dass die Rebellion ein Akt der Unabhängigkeit ist, so ist er das per se nicht unbedingt. Es kann auch ein Akt der Abhängigkeit sein. Wenn wir gegen etwas rebellieren, dann definieren wir uns darüber, dass wir das Gegenteil machen von dem, was andere von uns wollen. Das bedeutet aber nicht, dass das Gegenteil das ist, was im Einklang steht mit unserer Seele und unserem Seelenplan. Wir tun es nur, um uns gegen etwas Äußeres zu stellen. Wir können uns daraus befreien, wenn wir uns selbst besser kennenlernen, unsere wahren Bedürfnisse, Wünsche, Leidenschaften, Talente und Fähigkeiten und unsere Entscheidungen und Handlungen daraufhin treffen. Ohne uns selbst zu kennen, ist eine gesunde und weise Rebellion nicht möglich. Um unsere eigenen Bedürfnisse zu kennen, müssen wir mitunter durch eine natürliche narzisstische Zeit gehen. Aber irgendwann müssen wir diese dann auch überwunden haben, um verantwortungsbewusst und altruistisch handeln zu können. Oft wird der Rebell im Schatten in uns die Oberhand gewinnen, wenn wir uns viel zu lange den Wünschen und Forderungen anderer unterworfen haben, ohne ein gesundes Selbstwertgefühl entwickelt zu haben, ein Gefühl für unsere innere Macht, für unsere Bedürfnisse und für unsere Grenzen. Dann möchte unser inneres Pendel in die andere Richtung ausschlagen. Damit beginnt aber auch eine narzisstische Zeit, in der wir sehr selbstbezogen werden können. Und manchmal ist das notwendig, damit wir beginnen, erst einmal uns selbst zu finden, bevor wir selbstlos und altruistisch handeln können. Aber wir müssen in diesem Schritt die notwendige innere Arbeit tun, weil andernfalls wird unser Rebell im Schatten sehr viel Schaden anrichten. Es ist also ein natürlicher Entwicklungsschritt, aber das bedeutet nicht, dass wir keine Verantwortung dafür tragen. Wir müssen ganz stark aufpassen, dass wir den Archetypen des Rebellen nicht als eine Lizenz sehen, unsere Freiheit zu missbrauchen und andere Menschen dabei zu schaden. Wenn wir den Rebellen nicht zu kontrollieren wissen, dann können wir alles um uns herum verbrennen und das, ohne dass wir es selbst sehen. Dann glauben wir kämpfen den großen Kampf. Und dann fühlen wir uns im Recht, weil wir uns das zurückholen, was unser ist, in unseren Augen, ohne zu merken, dass wir das auf Kosten anderer tun. Der Rebell im Schatten fokussiert sich auf seine persönlichen und professionellen Bedürfnisse, die für ihn über den Bedürfnissen aller anderen stehen. Ihn kümmert es wenig, ob es der richtige Moment, Ort oder die richtige Situation ist, zu rebellieren. Damit der Rebell ins Licht kommt, muss er beginnen, die Grenzen anderer zu ehren und zu respektieren, Verantwortung für seine Handlungen übernehmen und seine innere Führungskraft erwecken. Und das in einer Art, die auch andere mitermächtigt. Der Schattenrebell hingegen identifiziert sich allein mit seiner Unabhängigkeit und mit seiner eigenen Freiheit. Die Angst, die dahinter liegt, ist die, begrenzt und kontrolliert zu werden. Wenn wir unter dem Rebellen im Schatten unsere Führungsqualitäten für unseren persönlichen Vorteil einsetzen, dann werden wir keine guten Teamplayer werden. Und das führt am Ende dazu, dass wir den Respekt der Menschen verlieren. Ja, und im Extrem verbindet sich der Schattenrebell mit unserem inneren Narzissten. Der Rebell im Licht hingegen ist sich stets seiner Verantwortung bewusst. Und er ist in der Lage, eine höhere Perspektive einzunehmen, den eigenen Werten treu zu bleiben, der eigenen Moral, Ethik und Menschlichkeit. Er ist voller Mitgefühl, Toleranz und er geht ohne Gewalt vor. Er verfolgt ein höheres Ziel, welches aus den kreativen Kräften des Universums kommt. Wenn der Rebell im Licht ist, dann nehmen wir nicht das, für das wir uns verantwortlich fühlen, als eine Entschuldigung, anderen zu schaden. Wir nutzen es als einen Grund, nach vorne zu gehen und kreative Lösungen zu finden, die allen dienen. Der Rebell im Schatten tut sich schwer mit allen Regeln. Sobald er mit einem Regelbuch konfrontiert wird, wird er sich erheben und er wird rebellieren. Aber dabei vergisst er, dass es ein paar Strukturen braucht. Wenn der Rebell wütend rebelliert, dann gibt es keine Möglichkeit für eine gesunde Diskussion. Weil er sich grundsätzlich wehren wird, wenn jemand anders sagt, was er tun soll oder wie er sein Leben leben soll. Auf der anderen Seite kann es geschehen, dass man versucht, sich gegen alles Bestehende zu wehren, gleichzeitig aber das eigene Überleben eigentlich immer noch abhängig hält von den gegenwärtigen Strukturen, gegen die man sich aber eigentlich wehrt. Dann sehen Menschen nicht mehr, dass Regeln und Strukturen eben mitunter auch Werte sind. Ein weiser Rebell versteht das. Er wird sich nur wehren, wenn die Dinge dogmatisch werden. Der weise Rebell erwacht in uns, wenn wir uns von dem Gedanken befreien, dass Regeln, Strukturen oder ein Mensch Autorität über uns haben kann. Das denken wir aber vor allem dann, wenn wir kein Gefühl für unsere innere Macht bisher gefunden haben und kein gesundes Selbstwertgefühl haben. So ist der Rebell am Ende ein wichtiger Helfer für unser Selbstwertgefühl, weil er uns zeigt, wo wir schon stark sind und wo wir noch schwach sind. Und er kann so eng zusammenarbeiten mit dem Magier in unserer inneren Welt, weil es der Magier ist, der uns so viel weiter lehrt über unsere Macht und Machtlosigkeit. Der Rebell tritt immer nach vorne, wenn es um Abhängigkeit und Unabhängigkeit geht und damit um Kontrolle. Einerseits wehrt sich der Rebell gegen Kontrolle von außen, aber er nutzt auch oft den eigenen Widerstand, um selbst ein Gefühl von Kontrolle zu gewinnen. Dieser Kontrollverlust kann für den Rebellen destabilisierend sein und oft der Grund, warum er nach dem Nächsten sucht, zu dem er im Widerstand gehen kann. Weil der Schattenrebell oft ein Gefühl von Sicherheit darin findet, im Widerstand zu sein, muss er Kontrolle und Struktur in sich finden. Eine innere Reife hilft, Dinge klarer sehen zu können, strategischer denken zu können und sich nicht in einem Kampf zu verlieren. Der Rebell wird in der Welt gebraucht, aber als weiser Rebell. Und dafür muss ein Mensch sich selbst kennen und eine bestimmte Kontrolle über die eigene innere Welt haben. Diese innere Arbeit ermöglicht es einem Rebellen, besser die zwei Seiten einer Bewegung miteinander zu verbinden. Nur so wird seine Nachricht wirklich auch gehört und hat eine Chance, eine Veränderung zu kreieren, die sinnvoll ist. Wenn wir den Rebell im Licht leben, können wir sogar erfolgreicher sein als Menschen, die den professionellen und sozialen Konventionen folgen. Und wir können einen positiven Einfluss auf den Rest der Gesellschaft haben. Der weise Rebell geht weit, weit über den Rebell im Schatten hinaus, der einfach nur sagt, da mache ich nicht mit. Sich in einen endlosen Widerstand verliert, ohne kreativ zu werden und ohne konkrete neue Lösungen zu finden. Der Rebell im Licht, der weise Rebell, der kann kreative Lösungen finden, die andere, wenn sie innerhalb der Konventionen denken, niemals finden würden. Und das ist seine Kraft. Der Rebell im Licht kann das, weil er ein Gleichgewicht findet zwischen einer guten Expertise und einem offenen Geist, der bereit ist, neue Wege und Forschungen anzustellen. Der weise Rebell hinterfragt. Das Problem ist, dass je mehr wir Experte werden in einem Gebiet, umso mehr sind wir in den Regeln verankert und umso weniger stellen wir die Fragen, die uns zu neuen Innovationen und Möglichkeiten führen könnten. Auf der anderen Seite ist es genauso schwierig, neue Innovationen zu finden, indem man Dinge in einem Gebiet hinterfragt, in dem man selbst keine Expertise hat. Beides muss miteinander einhergehen. Eine gewisse Expertise und ein offener Geist. Rebellen im Licht, weise Rebellen, das sind keine Problemmacher. Der Rebell, der Weise, der bricht Regeln, die gebrochen werden müssen. Die Regeln, die einen selbst und andere zurückhalten. Aber die Art, in welcher der Rebell im Licht die Regeln bricht, ist konstruktiv und sie kreiert eine positive Veränderung. Der weise Rebell wird nie denken, dass er sich selbst bereits kennt oder in der äußeren Welt alles verstanden hätte. Wir müssen immer ein Stück denken, dass wir Anfänger sind, weil wir nur dann einen offenen Geist haben. Es ist nie weise zu sagen, ich weiß alles und ich bin erleuchtet. In dem Moment, in dem wir denken, alles verstanden zu haben und alles zu wissen, verlieren wir die Fähigkeit, etwas Neues zu kreieren. Und wir können uns sicher sein, dass wir Wichtiges, was uns jetzt noch verborgen ist, auch in Zukunft nicht sehen werden, weil wir ja denken, wir wüssten schon alles. Weise Rebellen schaffen es, eine Spannung zu halten, also zwischen ihrer jahrelangen Erfahrung und ihrer Offenheit zu experimentieren. Um das zu schaffen, braucht es vor allem eins: Bescheidenheit. Als William damals an diesem späten Nachmittag von der Bescheidenheit sprach, fiel sein Blick auf den kleinen Briefbeschwerer auf seinem Ladentisch neben dem Telefon. Auf dem unteren Rechteck war die Figur einer Frau, die niederkniete. Obwohl sie fast entblößt war, ging von ihr so viel Würde und eine innere, gütige Kraft und Stärke aus. Als ich William einmal danach fragte, sagte er: Indem wir uns niederknien vor unseren Mitmenschen, der Natur und allen Wesen, erkennen wir an, dass wir alle eins sind, dass wir alle Menschen sind. Und nur so werden wir eines Tages uns erheben können zu der wahren Größe, die wirklich in uns lebt. Vielleicht stand diese Figur gerade deshalb genau dort, wo William seine Entscheidungen traf, hinter seinem Ladentisch, in dem kleinen Laden, in der schmalen Gasse mit der grünen Eingangstür. Williams Worte rissen mich aus meinen Gedanken. Wir können noch so viel glauben, über uns selbst zu wissen, sagte er. Es wird immer noch Unbekanntes geben, etwas, was wir noch nicht in Betracht gezogen haben. Wenn wir uns stets daran erinnern, kann das sogar Leben retten. Es kann uns in einer Notsituation helfen, offen zu sein für eine ganz neue Herangehensweise. Dann wanderte sein Blick hinüber zu dem Regal links seines Ladentisches, auf dem die vier mystischen Kreaturen, die Triade, die Meerjungfrau, der Drache und der Pegasus standen. Wir müssen manchmal Regeln brechen, sagte er. Disziplin und Loyalität, diese Eigenschaften, die sind so eng verbunden mit dem Element Erde und dem Kreis der Triade, und sie können wichtig sein. Aber manchmal kann es wichtiger sein, Befehlen und Forderungen nicht zu gehorchen. Vor allem dann nicht, wenn der Ungehorsam nicht einem persönlichen Interesse entspringt, sondern dem Wunsch, Leben zu retten. Es ist eine Kunst, in Konflikte zu gehen und diese auszuhalten und sich damit bestimmten Regeln nicht zu unterwerfen. Denn damit kreiert man neue Möglichkeiten. Am Ende fordert man sich selbst damit heraus, weil damit die Frage einhergeht, welche Begrenzungen sind sinnvoll, auch in meiner inneren Welt, und welche nicht. Ich dachte an den Tag zurück, als William mir die Miniaturfigur des Drachens aus seinem Laden mitbrachte. Damals, als er mich mehr über das Element Feuer in meiner inneren Welt lehrte. William, sagte ich, gehört der Rebell zu dem Kreis der Drachen? Ja, antwortete William. Die Kunst des weisen Rebellen ist es, nicht einfach Nein zu sagen und gegen den Status quo zu gehen. Allein aus dem Wunsch zu rebellieren oder weil uns etwas persönlich nicht passt. Das ist eine unreife Form der Rebellion, die wir mit den Teenagerjahren vergleichen können. Man muss in der Lage sein, auch andere Ansichten anzuerkennen, während man neue Lösungen hervorbringt. Regeln werden am besten gebrochen, wenn alle davon profitieren, nicht nur man selbst oder die Gruppe, zu der man sich zugehörig fühlt. Ohne Menschen, die die Kunst der Rebellion beherrschen und in der Lage sind, eine neue Perspektive anzubieten, wird es sehr schwer, Probleme zu lösen. Diese weisen Rebellen sichern, dass wir nicht gefangen bleiben in alten Mustern. Wenn wir ihren Beitrag anerkennen und die Möglichkeit in Betracht ziehen, auch einmal nicht konform zu gehen, werden wir alle erfolgreicher und kreativer leben können. Und wir werden besser darin, Probleme zu lösen. Mit diesen Worten stand er auf und ging wieder hinter seinen Ladentisch. William, warum hast du mir die Geschichte von Zeus und seinem Vater Kronos vorgelesen? Er drehte sich zu mir um und sagte, ich habe laut in meinem alten Buch gelesen und nachgedacht. Du warst nur zufällig da und hast es gehört. Und dann zuckte sein Bart, wie er es immer tat, wenn er schmunzelte. Als ich später in mein kleines Zimmer, in dem ich damals wohnte, zurückkehrte, blickte ich auf die kleine Figur des Drachens neben meinem Bett. Ich dachte an meine Großeltern, die mir vor vielen Jahren ein kleines Büchlein geschenkt hatten, über Rebellen. Sie hatten es mir gegeben mit den Worten, weil du selbst einer bist. Und in ihren Worten klang so viel Liebe für mich, obwohl ich es meiner Familie immer wieder schwer machte. Erst wenige Tage zuvor hat es einen Streit gegeben und ich fühlte mich schuldig, so im Widerstand gegangen zu sein. Aber nun, nach meinem Besuch bei William, war es besser. Und das war sicherlich auch dem Wissen zu verdanken, das ich jetzt gewonnen hatte, über die Kunst, ein weiser Rebell zu werden. Wieder blickte ich auf den Drachen neben meinem Bett. Wir waren wirklich dabei, gute Freunde zu werden. Hier endet unsere kleine Reise in die Welt von Beyond für heute. Wenn du gerne für dich erfahren möchtest, zu welchem Kreis der mystischen Kreaturen du in der Welt von Beyond gehörst, dann lade ich dich herzlich ein, es in unserem Welt von Beyond Quiz herauszufinden. Geh einfach in unsere magische Ecke im Internet, weltvonbeyond.com, und entdecke, ob du zum Kreis der Triade, der Meerjungfrau, des Drachen oder des Pegasus gehörst. Und wenn du gern mehr über die vier Elemente deiner Persönlichkeit erfahren möchtest, die dir helfen können, dich selbst, die Erfahrungen und Beziehungen in deinem Leben so viel besser zu verstehen, dann würde ich mich freuen, dich zu einer ganz besonderen Reise begrüßen zu dürfen. Auf meiner Webseite annefonja.com unter Kurse findest du alle Informationen dazu und der Kurs heißt Die vier Elemente und ihre mystischen Kreaturen. Auf dieser Reise wirst du auch so vielen Bewohnern, Archetypen der inneren Welt begegnen, die zu den jeweiligen Kreisen der mystischen Kreaturen gehören und Facetten eines jeden Elements darstellen. Auf meiner Instagram-Seite, Annefonja, findest du auch eine Post zu unserer heutigen Episode und ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn du mir dort deine Gedanken dazu schreiben magst. Am kommenden Dienstag um 5 Uhr am Morgen treffen wir uns wieder hier zu einer neuen Reise in die Welt von Beyond. Bis dahin, stay magic. Always.